Der Predigtext steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Liebe Gemeinde, über diesen Bibelvers haben wir am vergangenen Sonntag bereits nachgedacht. Dort unter dem Aspekt der Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft als ein grundlegendes Geschehen für unsere Verbindung mit Jesus Christus. Heute wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem letzten Teil dieses Bibelverses zuwenden, dem Satz: Und das Blut seines Sohnes Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Darum habe ich das Thema Reinigung genannt. Alle wichtigen biblischen Themen berühren unser Leben auch im Alltag, zumindest sprachlich. So ist das Thema Reinigung ohne Zweifel eines der verbreitetsten in unserem Leben heute. Betrachtet man es genauer, so stellt sich heraus, dass es zu den wesentlichsten Themen unseres Lebens gehört, vielleicht sogar zu den beherrschenden. Für nichts wird mehr Reklame gemacht als für Waschmittel aller Art. Angefangen vom Waschpulver für die Maschinen bis zu den Putzmitteln für Tisch und Boden. Das sind die Reinigungsmittel für die Haut und für Körperpflege bis zur Seife und ganz hochkomplizierten Dingen. Und alles verspricht Reinheit, porentiefe Reinheit. Das sind die Gesetze zur Luftreinhaltung. Sie werden nicht eingehalten in unserem Land und darum bedroht die unreine Luft unsere Gesundheit und unser Leben. Das sind die Verordnungen gegen die Gewässerverschmutzung. Da es uns bis jetzt nicht gelungen ist, das in ausreichendem Maße zu erfüllen, ist ein Grundnahrungsmittel unseres Lebens bedroht, das Wasser. Und seit neuestem entdecken wir, dass nicht nur Luft und Wasser verschmutzt sind, sondern auch die Erde, aus der alles wächst, wovon wir leben. Saubere Luft, sauberes Wasser, saubere Erde. Das bedeutet Leben. Nicht Luxus, sondern Leben. Es gibt kein Leben ohne Reinigung. Denn unser Leben, die Art, wie wir Menschen leben, erfordert Reinigung. Wir produzieren so viel Schmutz, dass Leben bedroht wird und wir sterben müssen, wenn nicht immer wieder und immer mehr und immer bessere Reinigung geschieht. Ohne Übertreibung darf man sagen: Ohne Reinigung kein Leben auf Dauer. Auch in der Bibel spielt das Wort von der Reinigung eine wichtige Rolle, ja eine entscheidende Rolle. Das Volk Israel wird im Alten Testament seitenweise angewiesen, wie es sich regelmäßig reinigen soll. Und ohne die Einhaltung dieser Reinlichkeitsverordnungen, die sehr vielschichtig und sehr reich sind, gibt es keine Existenz dieses Volkes als Gottesvolk. Sein Leben mit Gott ist bedroht ohne die Einhaltung dieser Ordnungen. Betrachtet man diese Reinigungsgesetze des Alten Testamentes näher, entdeckt man, dass vieles hygienische Verordnungen sind. In einer Zeit, in der es den Menschen vielleicht noch nicht so sehr bewusst war. Geistliches, inneres, moralisches und äußeres, körperliches, leibliches fließen im Blick auf Reinigung ineinander, in jenen Verordnungen des Alten Testamentes. Und wiederholt heißt es, reinigt euch. Und damit ist das Herz gemeint. Das Thema findet in der Bibel seinen Höhepunkt in der Deutung des Sterbens Jesu. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Bei jeder Abendmahlsfeier hören wir die Worte Jesu. Immer wieder wird uns gesagt, sein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden für viele. In unserem Text nun ist Reinigung bewusst in den Zusammenhang von Gemeinschaft hineingestellt. Der ganze Satz lautet ja, wenn wir im Lichte wandeln, wie er, Gott, im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das bedeutet, es gibt keine dauerhafte Gemeinschaft im Licht ohne Reinigung von Sünden. Denn auch hier ist es Krankheit und Tod, welche die Gemeinschaft bedrohen, ohne die lebensnotwendige Reinigung. Nur eins ist in unserem Text schwer verständlich. Der Ausdruck Reinigung durch Blut. Das ist uns nicht nur fremd. Wir haben absolut gegenteilige Vorstellungen. Blut befleckt ist für uns eine ekelerregende Verunreinigung und kein Mittel zur Reinigung. Wir würden Blut so schnell wie möglich versuchen abzuwaschen. Wir würden alles tun, um uns vom Blut zu reinigen und doch nicht mit Blut reinigen. Hier stockt unser Denken und Empfinden aufgrund unseres Lebensgefühls. Blutvergießen läuft uns zuwider. Alle Sinne stehen dagegen auf. Blutvergießen, das ist schon schlimm, wenn ein Unfall passiert, bei dem Blut vergossen wird. Blutvergießen als Totschlag, als Mord, als Krieg ist ein Verbrechen. Wir verstehen darunter gewaltsames Töten. Sei es aus Versehen, sei es zielbewusst, sei es emotional, geplant oder organisiert. Gewaltsames Vergießen von Blut, durch welche Gewalt auch immer, erachten wir als widersinnig lebensfeindlich und ein Verbrechen, das eigentlich verboten werden müsste. Nun, verboten ist es ja. Aber gerade daran wird deutlich, dass es sich dabei scheinbar in unserem Leben um etwas handelt, das trotz übereinstimmender Überzeugung, das muss man verbieten, nicht erreicht wird, es auszulöschen, es zu tilgen aus unserem Leben. Auch das Blutvergießen Christi empört uns. Unsere Natur wehrt sich dagegen, empört sich dagegen, bedauert ein solches Ereignis und trauert. Die christliche Kirche hat jahrhundertelang das Volk gehasst, das sie verantwortlich machten für das Blutvergießen Christi. Und christliche Menschen haben nicht gezögert. Menschen, Angehörige jenes Volkes, Jahrhunderte später grausam umzubringen, um dieses Blutvergießens Christi an Christus willen. Wieso macht uns dieses Blut rein von Sünden? Manche werden sagen, da kann man nur die Augen zumachen und glauben. Verstehen kann man das nicht. Blut ist ein Thema, das in der Bibel über 500 Mal vorkommt. In allen möglichen Variationen. Und es muss offenbar eine Bedeutung im Leben der Menschen gehabt haben in jener Welt. Vielleicht in der Sprache anders als bei uns. Aber so viel kann man sagen, dass die Geschichte der Menschheit mit Blut geschrieben worden ist. Und das bedeutet, dass menschliches Leben nichts Harmloses ist. Dass menschliches Leben in sich eine Kraft trägt, die fähig ist, zu töten, zu vernichten, zu zerstören, zu verletzen. Eben das Leben, das wir so hoch preisen, das Kostbarste, was wir in dieser Welt haben und wie wir ja oft sagen, das Einzige, wenn auch eins der schwersten, dieses Leben ausgerechnet, ist bis in den Kern vergiftet durch Tod und Töten. Das heißt, im Töten, im Vergießen von Blut kommt etwas Abgründiges zum Ausdruck in uns Menschen. Manchmal möchte man schreien, aufhören, aufhören. Aber es hört nicht auf. Es geht weiter in dieser oder in jener Weise. Nicht nur, wenn wir es nicht mehr sehen. Wieso macht Blut rein? Ihr Lieben, Blut macht nicht rein. Blut macht schuldig. Und daran führt nichts vorbei. Auch das Blut Jesu Christi macht schuldig. Oder anders ausgedrückt, es macht Schuld offenbar. Es deckt unser wahres Wesen auf. In der Geschichte der Menschheit war es immer wieder so. Blut ruft nach Rache, nach Vergeltung, mindestens nach Zwang und schafft neues Unrecht. Wer von uns erträgt schon eine Verletzung? Und jetzt meine ich nur seelisch, nur in Anführungszeichen seelisch. Wozu ist jemand fähig, wenn er verletzt ist? Was muss da passieren, bis er einen anderen auch wieder verletzt hat, damit etwas im Innern zur Ruhe kommt? Kommt es zur Ruhe? Ruft es nicht das ewige Spiel wach, das wir in unserer hochzivilisierten Welt ganz einfach auf der Ebene der Seele weiterführen? Oder was sind das für Aggressionen, die wir gelegentlich auf der Straße, wenn wir machtvolle Instrumente in den Händen haben, auslassen müssen? Blut ruft nach Rache und nach Vergeltung. Nun heißt es also nicht, Blut macht uns rein. Das glauben wir nicht zu Recht. Aber hier steht, sein Blut macht uns rein. Es muss also um dieses Blutvergießen Christi etwas anderes sein. Es muss mit dieser Art von Sterben etwas auf sich haben, das anders ist. Und ohne dass wir diese Andersartigkeit entdecken, wird das Wort von dem Blut Jesu Christi, das uns reinmacht von aller Sünde, eine schale und nichtssagende Phrase bleiben. Wie oft der Mensch sie auch magisch wiederholen und beschwören mag. Bevor wir weiterdenken, möchte ich Folgendes einfügen. Der Ausdruck, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, ist ein Geheimnis in meinen Augen. Ein Geheimnis, das nicht durch Erklärungen gelüftet werden kann. Darum werde ich auch nicht versuchen, Ihnen das zu erklären, sondern ich will das Geheimnis mit Ihnen betrachten, sodass wir uns dem aussetzen können und es einen Weg in unser Leben finden kann, um in uns zu wirken, das, was es wirken soll und will, nämlich Reinigung. Damit werden wir aber beginnen müssen mit dem, wo wir Menschen alle, aber auch alle in einem Boot sitzen, nämlich das Blut uns schuldig macht, auch das Blut Jesu Christi. Und dass es aufdeckt, wer wir sind, nämlich verlorene Menschen. Das Blutvergießen Jesu Christi spiegelt die Verlorenheit von uns Menschen wider. Aber und auch gleichzeitig die Beständigkeit der Liebe Gottes. Und das macht dieses Blutvergießen anders als alles andere in der Welt. Es verkündet, dieses Blutvergießen, dass die Liebe Gottes über die Verlorenheit von uns Menschen den Sieg davonträgt. Das Blutvergießen Jesu Christi ist eine Vorwegnahme von einem Ereignis. Sieht man die Geschichte an, in diesen Tagen aktuell, unsere Stadt feiert 2000 Jahre Geschichte, die nahezu zeitlich gleichfallen der Geschichte des Christentums. Sieht man diese Geschichte an, muss man sagen, was hat sich denn geändert seit diesem Blutvergießen Christi? Nichts, kann man ja immer wieder sagen, jedenfalls was das Blutvergießen angeht. Aber dort ist etwas geschehen zwischen der verborgenen Welt Gottes und der sichtbaren Welt der Menschen. Und von da an hat in der Menschheitsgeschichte ein Ereignis begonnen, das geschichtlich gedeutet werden mag, wie es will. Ich deute es als den Sieg Gottes, letztlich. Als die neue Schöpfung Gottes, letztlich. Und der Ausdruck dieser neuen Schöpfung ist unsere Gemeinschaft miteinander in ihren Anfängen. Und sie gründet in diesem Geheimnis Christi. Und sie bedarf der Reinigung, wenn sie bleiben soll. Und nun möchte ich gerne praktisch werden. So praktisch, wie man das in Worten kann. Unser Text bezieht die Reinigung durch sein Blut also auf die Gemeinschaft im Licht. So wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Warum, ihr Lieben, hört der Satz damit nicht auf? Wäre das nicht schön? Dann müssten wir doch nichts anderes tun, als nach dem Bleiben im Licht zu streben. Und es gibt unzählige Gemeinschaften und Lehren und Richtungen, die nichts anderes versuchen, als die Menschen ins Licht zu rufen und zu führen. Es gibt dabei zwei Probleme. Das eine ist die Dauerhaftigkeit und das andere sind die anderen. Wie immer im Leben. Einen Lichtmenschen entdeckt man in Wahrheit in der Gemeinschaft mit den anderen. Dort ist das Licht dann manchmal ziemlich schnell aus. Und das beginnt etwa so. Ein Mensch lebt im Licht. Und dann fragt er sich, warum die anderen nicht auch im Licht wandeln. Und schon ist das Licht aus. Warum genügt es ihm nicht, im Licht zu stehen? Warum müssen die anderen auch im Licht sein? Ja, damit sein im Licht sein leichter ist. Das ist doch klar. Mit vielen Lichtern ist es doch heller. Es fällt aber auf, dass Jesus nie so geredet und schon gar nicht so gedacht oder gehandelt hat. Seine Gemeinschaft im Licht war die Gemeinschaft mit dem Vater und er lebte sie haargenau so mit den Menschen. Und nie hat er seine Gemeinschaft im Licht und seinen Wandel im Licht abhängig gemacht davon, dass seine Jünger im Licht waren. Im Gegenteil. Hätte er darauf warten müssen, wäre das Licht heute noch aus. Offensichtlich wird nun Gemeinschaft im Licht ständig bedroht durch die Verunreinigung. Und die wird erkennbar in der Gemeinschaft miteinander. Liebe Gemeinde, das gehört zum Wesen von uns Menschen, dass der einzelne Mensch mit sich selbst im Lichte Gottes sich auf die Dauer nicht mehr erkennen kann. In seinen Schatten. Da kann selbst Gott nichts machen. Verzeiht mir diesen Ausdruck. Er kann uns nur noch helfen durch die anderen. Gnadenvoll. Weil die anderen dann erst beginnen, uns unseren Schatten zu spiegeln. Uns unsere Verunreinigung. Mir ist das kein Problem, wenn ich mit mir alleine bin. Das Problem sind immer die anderen. Die Verunreinigung wird erst in der Gemeinschaft deutlich aufgedeckt. Darum dieser lebensnotwendige Satz im Blick auf Gemeinschaft. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Jetzt will ich mit Ihnen in einigen Punkten versuchen, das anzuschauen. Zunächst, Gemeinschaft im Licht ist eine ermutigende Erfahrung. Das wollen wir mal festhalten. Das gibt's. Und ich denke, jedes von uns kennt es. Irgendwann und irgendwo in seinem Leben, eine Erfahrung vom Leben im Licht. Es hat nicht immer gehalten, oder meistens nicht, oder fast nie. Dann die Bedrohung und der Zerbruch. Nicht nur von natürlicher Gemeinschaft, sondern auch von Gemeinschaft im Licht. Das heißt, nicht nur Familien sind in ihrer Gemeinschaft bedroht, also selbst gewählte Gemeinschaftsbezüge. Nicht nur im Beruf sind wir bedroht, nicht nur Freundesbeziehungen zerbrechen, nicht nur die Gesellschaft, sondern bedroht ist auch die Gemeinschaft der Menschen im Licht. Das wird deutlich an einigen ganz praktischen Punkten. Seht, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben im Licht, auch das gibt es, nicht nur die persönliche, sondern auch miteinander im Licht, wird diese Gemeinschaft früher oder später bedroht. Durch Misstrauen oder ganz einfach durch keine Zeit mehr haben, miteinander und füreinander. Sie wird bedroht durch Angst voreinander und durch Unaufrichtigkeit im Umgang miteinander. Sie wird bedroht durch Verletzungen, durch Demütigungen, durch Abhängigkeiten, durch Missachtung des Anderen und seiner selbst, durch Verfügen über andere und durch Schwätzereien. Und nun ist die große Gefährdung der Gemeinschaft im Licht dadurch so groß, weil sie keine natürliche Basis hat. Wenn verheiratete Menschen Krach haben, da muss man sagen, und das Licht ist aus, es soll es ja geben. Da muss man sagen, sie sind mindestens jetzt mal noch durch einen Vertrag gebunden. Nicht, dass der ihnen helfen würde, aber er hält sie manchmal wider Willen. Und manchmal länger, als sie wollen. Aber da ist etwas, was hält, das ist gar keine Frage. Hat man Krach mit seinen Eltern, Familie, Licht ist aus, da gibt es da eine Art von Bindung, die sich überhaupt nicht auflösen lässt. Natur. Hat man Krach mit den Geschwistern und der Verwandtschaft? Da kann man zwar auseinanderziehen, aber die Bande des Blutes, wie es so schön heißt, die halten, ob man will oder nicht. In der Natur gibt es bindende Kräfte, im Geist nicht. Entweder das Licht verbindet uns oder es ist aus. Nun lasst uns versuchen, an den praktischen Punkten nach der Reinigung zu forschen. Punkte, die uns helfen, im Licht zu stehen, weil wir in einem Vorgang der Reinigung in unseren Herzen leben. Was heißt Reinigung? Reinigung heißt Aufräumen. Und das bedeutet, den Dingen ihren Platz geben. Wer schon einmal versucht hat, in einem unaufgeräumten Zimmer zu reinigen, der weiß, wovon ich spreche. Es ist ein sinnloses Unterfangen. Sie finden ja nicht einmal den Grund vom Dreck. Bis Sie angefangen haben, einmal aufzuräumen, mitten im Dreck. Den Dingen ihren Platz zu geben, dann wird sichtbar und erst möglich, weiter zu putzen. Was bedeutet das im Geist? Im Licht. Das bedeutet Ereignissen, die mein Leben durcheinanderwirbeln, Erfahrungen, die in meinem Herzen stehen, ihren Platz geben, aufräumen. unter dem erdrückenden Eindruck von vielen Menschen und ihren Problemen in meinem Leben kann ich niemals mein Inneres reinigen. Ich muss den Menschen, die auf mich Einfluss haben, Menschen, die mich beeindrucken, Menschen und ihre Probleme, die in meinem Geist und Herzen sind, ihren Platz zuweisen. Dann finde ich den Dreck in meiner eigenen Küche besser. Zweitens, reinigen heißt Unbrauchbares wegwerfen. Manche werden wissen, wenn ich davon spreche, dass es einen Sammel- und Erhaltungszwang gibt, natürlich begründet in früheren Zeiten, wo in schweren Zeiten dann immer noch alles seinen Wert hatte. Sie werden wissen, was das heißt, wenn man Mühe hat, sich von Dingen, die man eigentlich nicht mehr brauchen kann, zu trennen. Und dann kommt noch die Frage dazu, wohin damit? Die schönste Antwort ist immer, dass andere es vielleicht noch brauchen könnten. Ich habe gelernt, dass es die Folge hat, dass es zum früher oder später eben dann zum Problem der anderen wird. Nun ist es eben ihr Problem, wenn sie sich wieder vollladen mit Sachen, die andere nicht mehr brauchen können. Aber im übertragenen Sinne, das heißt, in den Beziehungen geht es im Grunde gar nicht anders vor sich. Auch dort entdecken wir sehr viel Unbrauchbares in unserem Leben. Überprüfen Sie einmal Ihre Erkenntnisse, Überzeugungen und Ihre Erfahrungen. Man kann zwar aus allem was lernen, aber wenn man dann mal was draus gelernt hat, sollte man manches als unbrauchbar wegwerfen. Die Frage ist nur, wohin damit? Und jetzt kommen wir immer näher an das Geheimnis heran, das Jesus bedeutet. Irgendwo muss der Mensch hin mit seinem Dreck. Irgendwo muss das hin, was wir mit uns rumtragen. Und ich flehe Sie an. Lagern Sie es nicht bei den anderen ab. Es kommt früher oder später zu Ihnen zurück. Und wenn es durch verdreckte Luft ist und stinkendes Wasser des sogenannten Lebens, das nicht mehr fließt, die Gemeinschaft miteinander reinigt eben nicht. Sie deckt nur auf, was an Dunkelheiten in uns ist. Sie ist keine Antwort auf das, was man die Innenverschmutzung nennt. Der dritte Punkt ist, gehen Sie mit Giftstoffen besonders sorgfältig um. Das heißt, beseitigen Sie sie besonders sorgfältig. Es gibt Gifte im Leben und was das genau ist, gilt es zu erfragen, mit denen man sich und andere todkrank macht. In der Regel sind es Dinge im Leben eines anderen Menschen, die man erfragt hat und nachdem man sie erfahren hat, sie nicht aushält. Es sind jene Erkenntnisse, die man nicht schnell genug bekommen konnte und als man sie hatte, wurde man an ihnen krank und 1. Mose 3, die berühmte Sündenfallgeschichte, ist das älteste Beispiel dafür. Erst lockt die Geschichte, scheint einem klug zu machen und nachher ist man nicht klüger als zuvor. Man weiß mehr und ist dümmer als zuvor. Geschichte der Menschheit. Das bedeutet, mit Giftstoffen sorgfältig umgehen und wieder ist die Frage, wohin damit? Und schließlich der vierte Punkt, Krankheitskeime an ihrer Entwicklung und Ausbreitung hindern. Versuchen Sie nicht, sie zu vernichten. Das gehört übrigens zu unserer modernen Reinigungseuphorie und scheinbar ist dieses Missverständnis nicht auszurotten. Glauben Sie mir, Sie können sich waschen, so viel Sie wollen, Sie werden Ihre Krankheitskeime nicht töten. Niemals. Es gibt kein keimfreies Leben. Das Problem sind auch nicht die Keime. Das Problem ist die Widerstandskraft. Die Abwehrkraft. Oder um es modern zu sagen, die Immunität. Und die Krankheit unserer Zeit ist die Immunitätsschwäche. Also nicht die Anwesenheit dieser bösen Keime, sondern unsere Unfähigkeit, sie an ihrer Entwicklung zu hindern, ist unser Problem. Und wer versucht, sie zu vernichten, macht eine Sisyphusarbeit. Das bedeutet, er wird gestorben sein, bevor er damit fertig ist. Und es ist ein sinnloses Leben. Wenn man daran denkt, was Christen gerne alles verboten haben möchten, im Blick auf Sünden, kann man das nur so deuten, sie möchten alle die Krankheitskeime in der Welt ausrotten. Und ihre einzige Krankheit ist vielleicht das, oder ihre entscheidende. Sie gehen daran zugrunde. Es geht nicht darum, alles, was Gemeinschaft und damit das Leben bedrohen könnte, auszurotten. Es geht um die innere Kraft, ihm begegnen zu können und in einem Klima zu leben und sich zu verhalten, dass sie sich nicht ausbreiten können. Dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit, schweigen zu können, die scheinbar am Aussterben ist. Unter der Illusion, sie können ihre Probleme loswerden, indem sie sie anderen anhängen. Unter der Illusion, drüber reden würde alles lösen, geht die Welt zugrunde. Wenn ein Mensch nicht mehr schweigen kann, wenn ein Mensch nicht mehr etwas in sich tragen lernt, wird er auch keine Widerstandskraft mehr haben gegen diese Infektion. Natürlich gibt es Extreme. Es gibt Menschen, die gar nicht reden können. Und es gibt Menschen, die immer reden und meinen mit Reden, das Problem zu lösen. Die Bibel sagt uns, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Was heißt das? Das Blut Jesu Christi, das vergossen worden ist, bedeutet von Gott her, Gott lässt Dinge offen. Und das ist unsere Chance. Das ist die Zeit der Gnade. Das lässt den Keimen keine Chance. Vergebung, was das Blut Jesu Christi bedeutet, heißt weggeben. Zu Gott hinweggeben. Das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen heißt, Gottes Leben ist stärker. Und nicht, ach, warum gibt es nur das Böse in der Welt? Das ist die kindischste aller Fragen. Und Einfallstor für jede Art von Krankheit, der Seele und des Geistes. Die Bibel erschüttert Menschen immer wieder mit ihrem ungeheuren Wirklichkeitssinn. Mit ihrer Willigkeit und Bereitschaft der Wirklichkeit dieses Lebens und damit der Verlorenheit und damit der Sündhaftigkeit des Menschen zu begegnen. Und nicht durch Illusionen daraus zu entfliehen. Darum deutet das Blut Jesu Christi auf eins. Jesus hat die Wirklichkeit der Menschen mehr geliebt als das Wunschbild von Größe, Stärke und Erlösung, wie die Religion es Jahr aus, Jahr ein und seit Jahrtausenden produziert. Seine Liebe, Wirklichkeit Gottes, in Gott verankert, was er tat, ließ sein Sterben werden zu dem, was es wurde, der Keim neuen Lebens, Hoffnung für dich und für mich und für die Völker der Erde, Verheißung von Gottes ewigem Leben. Und dahin und dahinein hat Reinigung ihren Sinn. Lasst uns an dieser Stelle lernen, sauber mit uns selber und miteinander umzugehen. Unsere Herzen und Gefühle zu reinigen im Angesicht Gottes. So praktisch, wie es nur möglich ist. Damit unsere Gemeinschaft miteinander unsere Gemeinschaft miteinander im Licht, in seinem Licht ist, weil sie durch ihn dort gehalten wird und dahin geführt wird, woher er kommt und wohin er geht, wofür er uns berufen hat als Leben aus Gott. Amen. Lieber Vater im Himmel, so wie das Blut Abels gen Himmel schreit, seit es uns Menschen gibt, so redet das Blut deines Sohnes Jesu Christi für uns, seit er gekommen ist, und spricht eine Sprache der Vergebung und hat ein Neues begonnen in einem jeden von uns und für und in der Gemeinschaft miteinander. Herr, unser Leben miteinander deckt immer wieder die Illusionen auf. Und die Illusionen führen uns tiefer in den Abgrund und in unsere Verlorenheit, sodass wir sie nicht erkennen. Umso mehr aber ihr Opfer werden. Ich danke dir für das Wort vom Blut deines Sohnes Jesus und dass es uns rein macht von aller Sünde. Ich danke dir für dieses Geheimnis und ich bitte dich, halte es in unseren Herzen brennend, dass unser Sinn erleuchtet wird in den konkreten Situationen unseres Lebens und wir es lernen, dort, wohin du uns gerufen hast, in einem Leben im Licht, auch zu wandeln in diesem Licht und Kinder des Lichts zu sein. Ich danke dir, dass niemand verzagen muss im Entdecken seiner Unfähigkeiten, seines Unrates und seiner Verschmutzung. Ich danke dir für die Quelle, für die reinigende Quelle in deinem Sohn Jesus, für die Verheißung, die von seinem Sterben ausgeht und für die Gewissheit, die so unser Leben begleitet. Darin, o Herr, lass uns bestehen. Amen.